Herzlich willkommen zur 134. Ausgabe des German Gunners Podcast. Heute natürlich erneut wieder mit dem Thema Premier League in der Corona-Krise und natürlich dem gestrig vereinbarten Paycut bei Arsenal. Darüber spreche ich heute mit Felix. Erstmal Grüße nach Berlin.
Grüße nach Münster. Hallo Christian.
Hallo, hallo. Ja, und wir sprechen auch heute noch mit Henrik Buchheister, Journalist und Premier League-Experte. Wir hatten ihn schon mal zu Gast, ich glaube, in der letzten Saison war es. Auch dort werden wir ausführlich diskutieren, welche Alternativvorschläge die Premier League für die Beendung der Saison bereithält und wie da der aktuelle Diskussionsstand ist, auch mal vielleicht von jemandem, der im Land direkt auch die Situation dort erlebt. Dazu später. Felix und ich wollen aber eingangs vielleicht schon mal einmal ganz kurz die Themen ein bisschen antippen, die wir gerade besprochen hatten. Du hattest mir gerade mitgeteilt, die Ehrendivisie in den Niederlanden wird bis zum 1.9. nicht spielen.
Ja, kannst du deinen Enstrede-Tourismus von Münster aus vergessen. Ja, niederländische Regierung, der Premier Rutte hat beschlossen, dass es keinen Fußball geben wird bis zum 1. September in den Niederlanden. Auch die Option Geisterspiele wird als zu risikoreich eingesehen, beziehungsweise man möchte da halt eben keine Ressourcen binden, sondern dann sozusagen die Schwerpunkte auf andere Bereiche legen, wie Schulen, Kitas, die jetzt relativ bald in den Niederlanden aufmachen. Und das sorgt jetzt halt dafür, dass die niederländische Liga sich überlegen muss, wie sie mit der Saison umgeht. Ganz interessant natürlich auch sozusagen 1. September, das sind jetzt knapp 4 Monate und ein paar Tage. Das hat natürlich sicherlich auch Auswirkungen auf den europäischen Fußball. Gar nicht absehbar jetzt inwieweit, aber 1. September ist ganz schön lang. Das geht ja dann eventuell sogar in eine neue Saison schon rein. Kam aber jetzt auch wohl nicht so überraschend. Also es gab wohl schon ein paar Anzeichen, dass die Regierung gesagt hat, dass es für den Fußball irgendwie sehr schwierig ist oder anders formuliert, dass es halt nicht auf der obersten Prioritätenliste steht. Aber das dürfte natürlich gerade so für die Elite-Clubs in den Niederlanden, glaube ich, ganz interessant werden. Und es ist jetzt die erste Liga in Europa, die wirklich jetzt gesagt hat, für ein paar Monate, es wird nicht gespielt. Aus primär Sicherheitsgründen. Was das dann alles irgendwie in Bewegung setzt, hängt, glaube ich, maßgeblich davon ab, wie es in den anderen Ligen und in den anderen Ländern weitergeht. Aber gut, meine These ist ja, es wird sehr holprig. Hatte ich ja schon auch vor einigen Wochen gesagt. Ich sehe mich da eher bestärkt. Was das alles heißt für Transfermarkt etc. pp. Ist, glaube ich, viel zu früh, um das zu diskutieren. Aber dürfte sehr, sehr interessant werden, weil das natürlich, auch wenn jetzt die Niederlande irgendwie nicht der TV-Markt in Europa sind und die Fernsehgelder natürlich ein vielfältiges niedriger sind als in der Bundesliga und in den anderen Top-Ligen, ein Weg, der interessant zu sehen sein wird, was mit den Top-Clubs passiert.
Ja, du sprichst schon, was mit den Top-Clubs passiert. Also es könnte natürlich zu einem extremen Qualitätsverlust für die niederländische Liga führen, also was Transfers angeht.
Das ist natürlich immer so ein Thema. Noch nicht klar ist, ob die anderen auch spielen, und ich glaube, vor finanziellen Herausforderungen steht jede Mannschaft, also egal, ob noch gespielt wird oder nicht.
Definitiv, aber auch vor dem Hintergrund, dass halt vielleicht Spieler dann, wenn es dazwischen einen Transfersommer geben sollte, gleich welcher Gestaltung, natürlich vielleicht schauen, dass sie, hört sich jetzt blöd an, aber das Weite suchen. Ist alles sehr schwer. Was mich bei der ganzen Situation halt so ein bisschen stört, ist halt dieser lange Zeitraum, also bis 1.9. Ich finde, das sind jetzt knapp 5 Monate, das ist halt schon ein sehr langer Zeitraum, in dem man versucht, dort halt vorauszuschauen und zu gucken, ist das dann irgendwie möglich? Ich bin auch kein Freund von der anderen Variante zu sagen, ja, da spielen wir wieder oder ähnliches, weil das kann man auch schwer abschätzen. Also ich finde, man sollte sich nicht durch so eine Aussage für einen Zeitraum, der schon noch relativ weit in der Ferne liegt, so stark einschränken und binden, weil im Endeffekt kommt man ja jetzt nicht mehr wirklich zurück aus dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob das so glücklich war, aber auch das muss natürlich jeder Landesverband einheitlich in Abstimmung mit der entsprechenden Regierungsmannschaft natürlich für sich bestimmen. Wo das hinführt für größere Ligen, weiß ich nicht. Ich glaube jetzt nicht zwingend, dass es ein Fingerzeig ist für die in Anführungsstrichen großen Ligen in Europa, weil ich glaube, dass da doch der finanzielle Druck und ja, das TV-Ereignis an sich schon extrem höheren Stellenwert oder Entscheidungsgrad irgendwie hat als in der Ehrendivise in den Niederlanden. Ich glaube, das muss man eiskalt so sagen. Gleiches gilt vergleichbar für Ligen in Schottland oder ähnliches. Also von daher denke ich, dass es nicht zwingend ein Thema ist, was jetzt Rückschlüsse zulässt auf Entscheidungen möglicherweise für die Premier League oder Bundesliga, die ja so oder so schon angekündigt hat, gegebenenfalls am 9. Mai wieder in den Spielbetrieb mit Geisterspielen einzusteigen.
Setze ich 100 Euro hier, dass das nicht passieren wird.
Ja, die sind vielleicht nicht ganz so schlecht investiert, aber ich glaube, den Weg über Geisterspiele werden wir in Deutschland definitiv sehen.
Ja, gut, da würde ich noch 2 Wochen abwarten, aber mein Tipp an dieser Stelle hier ist, dass im Mai kein Fußball gespielt wird. Juni vielleicht, wenn sowas in der Richtung. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, um auf das Beispiel Niederlande nochmal ganz kurz zurückzukommen, jetzt haben die Clubs halt Planungssicherheit. Also sie wissen genau, okay, gut, wir können uns quasi auf eine neue Saison vorbereiten, die dann mutmaßlich im September sozusagen beginnt, ist vielleicht im Endeffekt auch nicht so verkehrt, anstatt in irgendeiner Form die Spieler immer über Wochen aufzubauen, dann wird sagen, okay, es geht doch noch nicht und wir müssen doch nochmal 2 Wochen warten oder nochmal 2 Wochen warten, kann eventuell auch von Vorteil sein. Wie gesagt, weiß man wahrscheinlich erst im weiteren Verlauf des Jahres. Wie gesagt, das Fußball hat halt in den Niederlanden dann halt nicht die Priorität bekommen. Das kann man ja sicherlich nachvollziehen. Die Niederlande waren ja eigentlich auch relativ stark betroffen vom Virus. Aber nochmal, wenn man sich anguckt, wie die Situation immer noch in England, gerade auch was sozusagen die Infektionszahlen, wie auch die Anzahl der Todesfälle, Italien, Spanien, also ich sehe nicht, dass in Italien und Spanien irgendjemand vor Juli gegen den Ball kicken wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, zumal man ja nun auch festgestellt hat, dass im Fußball halt ein Kontaktsport ist, auch 22 Leute oder 20 in einem Strafraum sehr eng beieinander sind und da ist halt nichts mit Abstand halten. Von daher kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in den Ländern, die nun wirklich sehr stark betroffen waren, so schnell wieder passieren wird.
Obwohl das natürlich die absolute Ausrede für Gegentore wäre, ne? Ich musste Abstand halten, aber
ich musste mich vom Virus schützen. Ich konnte ihn einfach nicht verteidigen. Das ist ja das eine sozusagen, wo dann immer wieder vorgewarnt wird. Das andere ist natürlich, wie geht man damit um, dass eventuell es zwar Geisterspiele gibt auf der einen Seite, sprich nur eine begrenzte Anzahl an Leuten überhaupt in den Stadien ist, aber wie geht man eventuell damit um, dass die Leute sich halt wieder zum Fußball gucken treffen und damit sozusagen die Anzahl der sozialen Kontakte wieder erhöht wird? Das ist zum Beispiel ja hier in der Diskussion in Deutschland überhaupt nicht bisher in der Debatte drin, inwieweit die Leute sich dann vielleicht doch wieder treffen zum Fußball gucken in größeren Gruppen und damit sozusagen die Kontaktanzahl, ich möchte es mal bezeichnen, unnötigerweise in die Höhe getrieben wird.
Ja, natürlich.
Damit muss man natürlich auch rechnen. Also Geisterspiele schon und gut, das kriegt man sicherlich hin. Und wenn man auch viel testet, nur sobald halt Fußball läuft, wollen die Leute es halt auch wieder in Gruppen gucken.
Klar, kannst du natürlich einen Strang minimieren, indem du halt die Kneipen halt geschlossen lässt, logisch. Privat kannst du es natürlich
dann
schwer
halt
unterbinden.
Wir wollen jetzt aber auch mal langsam öffnen.
Gut, das sagen sie, glaube ich, so oder so. Ich glaube, das ist Fußball unabhängig, dass dieser Wunsch extrem existiert. Und dann natürlich kannst du Wahrscheinlich, ich stelle mir hier unsere Kneipe in Münster jetzt vor, in der Haifischbar. Ich meine, wer schon mal da war, kleines Kneipchen, kein wirklicher Außenbereich, geringe Fensterfläche. Also Abstand kannst du halt sitztechnisch da kaum halten, und sodass du halt da Fußballübertragung, was Haupteinnahmequelle dort ist, halt eigentlich nicht gewährleisten kannst. Also so oder so, man dreht sich halt im Kreis bei der ganzen Geschichte, weil privat kannst du es halt sowieso nicht untersagen. Wenn halt mehrere Leute sagen, beispielsweise kleine Fanclubs oder ähnliches, komm, wir gucken das BVB-Spiel zusammen oder das Bayern- oder Schalke-Spiel, kannst du es nicht verhindern. Kannst du andererseits momentan halt aber auch nicht. Argument ist halt nur, du setzt halt einen Anreiz zur, in Anführungsstrichen, Versammlung her. Ne? Also das ist halt das Thema, glaube ich, was dann halt oftmals zu diskutieren ist oder auch zu diskutieren sein wird. Nur die Frage ist halt, wenn du das Thema wieder angehen möchtest, wenn du Spielbetrieb wieder aufnehmen willst, der nur mit Geisterspielen aufgenommen werden wird, ich glaube, das dürfte so gut wie unstreitig sein, dann musst du diese Konsequenzen entweder einplanen oder du machst das ganze Thema, gibst das ganze Thema halt nicht frei. Also eins von beiden, denke ich. Das wird man dann sehen, wo das hinführt. Ich gebe dir recht, es ist halt schwer zu prognostizieren, ob das im Mai noch funktioniert. Den 9. Mai hielt ich persönlich auch für sehr, sehr ambitioniert. Aber es ist jetzt nicht so ein Thema gewesen, was gleich total abgeschmettert worden ist. Also ich
Naja,
glaube,
die
dass.
Innenminister haben schon gesagt, dass der 9. Mai, also zumindest das Bundesinnenministerium, also 9. Mai kann ich mir beim besten Willen auch nicht vorstellen. Ja gut, lass uns das doch aber alles weiter vertiefen, auch unter Einbezug der Situation in England. Mit unserem Gast für die heutige Episode versuchen wir mal den Hendrik aus Manchester dazu zu schalten.
Hallo.
Guten Abend, Henrik. Felix hier. Hi.
Hi. Hi,
Christian, ja,
Felix.
hi, grüß dich.
Hallo.
Sehr schön, dass das geklappt hat. Sehr
Ja,
schön.
finde ich auch. Ich hoffe, euch geht's gut.
Ja,
Ja, alles
wunderbar.
gut.
Ja, schön. Vielen
Ja,
Dank
wir.
für eure Flexibilität zeitlich.
Ja, sehr gerne.
Aber nichts zu tun.
Ja. Wir können auch direkt eigentlich sozusagen in die Plauderei eingehen. Irgendwie, wir hatten jetzt schon gesagt, so eine halbe Stunde oder so, damit es auch nicht zu lang wird. Ja, Hendrik, uns geht's ganz gut hier im German Gunners Podcast. Wie ist denn die Lage bei dir in Manchester, in UK? Wir kriegen es hier in Deutschland immer nur so, ja, Horrorszenarien fast schon mit. Wie erlebst du die Situation in Manchester momentan?
Also ich erlebe es persönlich für mich so, dass ich die meiste Zeit drin verbringe in meiner Wohnung und damit auch gut klarkomme, weil das Arbeiten von zu Hause bin ich eh gewohnt und mir fällt auch noch nicht die Decke auf den Kopf, das ist alles okay, aber ich kann jetzt auch nur für mich als jemanden ohne Familie und Kinder sprechen. Ich nehme an, das ist für anderen Lebenssituationen dann auch anders und klar, die Zahlen aus England sind natürlich nicht gut, weil man hier einfach ein bisschen zu lange gezögert hat, um diese Krise ernst zu nehmen und dann auch die Maßnahmen, also Lockdown und so weiter, einzuleiten. Aber wie gesagt, aus persönlicher Sicht, mir geht's ganz gut.
Das ist schön zu hören. Ich habe auch den Eindruck, dass Christian insgesamt, glaube ich, am meisten von uns dreien dann kämpft mit der Situation. Oder, Christian? Ja, ne?
Ja, dadurch, dass ich ja im Endeffekt jeden Tag im Büro bin, ist das also für mich vom Tagesablauf her hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Man muss halt nur ein bisschen alles arrangieren, Termine viel mit Telefonberatung, ähnlichem abwickeln. In manchen Bereichen geht es halt nicht, dann muss man das halt mit Auseinandersetzen machen. Täglichen Newslettern der jeweiligen zuständigen Kammern lesen. Also das ist halt alles so ein bisschen nervenaufreibend, das Ganze so zu organisieren. Aber ich glaube, wir kommen ja momentan alle nicht drum herum, sodass wir irgendwie mit der Situation leben müssen. Aber wenn man halt nur von zu Hause arbeitet, ist es, glaube ich, auch auf der anderen Seite irgendwann wirklich so ein Thema, wo man, wenn man es eben gerade nicht gewohnt ist, irgendwann, glaube ich, so ein bisschen durchtickt. Also von daher bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich zumindest raus kann.
Ja, und also Henrik, ich habe es zumindest so ein bisschen verfolgt, auch auf Twitter bei dir. Du arbeitest ja auch nebenbei. Es ist jetzt nicht so, Das ist so ein komischer Irrglaube, der, glaube ich, bei ganz vielen vorherrscht, ist gerade sozusagen, weil nicht Fußball gespielt wird, arbeitet ein Sportjournalist nicht. Das ist ja eigentlich auch ganz angenehm, wenn man jetzt zwar nicht über den rollenden Ball schreibt, aber es eigentlich, und deswegen sind wir ja auch hier in der Episode, eigentlich genug Themen noch gibt, um über Fußball zu sprechen. Und wenn es nur die Frage ist, wann geht es denn jetzt los und in welcher Form sieht das Ganze dann aus, wenn der Spielbetrieb denn mal wieder losgeht. Was ist denn die ja, aktuelle Lage eigentlich, was die Premier League angeht? Wahrscheinlich noch nichts Konkretes oder für wie konkret hältst du die Überlegung gerade diesbezüglich Wiederaufnahme des Spielbetriebs?
Nee, genau, noch nichts Konkretes. Also das Ziel ist nach wie vor, das habt ihr auch mitbekommen, die Saison zu beenden, also wirklich auch zu Ende zu spielen. Es sind ja noch 9 bis 10 Spieltage, je nach Verein noch insgesamt 92 Spiele. Und das Verlangen danach ist groß, dass diese Saison wirklich auch abzuschließen, hat natürlich mit den Fernsehgeldern zu tun, die sonst zurückgezahlt werden müssten. Und der Stand ist so, dass es aber kein konkretes Datum gibt, dass die Premier League, es gab jetzt letzte Woche wieder ein Treffen oder eine Videokonferenz, wo sie im Grunde das nochmal bestätigt haben, ja, wir wollen das schon alles zu Ende bringen, aber wann wissen wir halt nicht. So Mai, also in Deutschland ist ja Mai, peilt man den Mai an, das so konkret ist man in England noch nicht, also in England wird es noch ein bisschen länger dauern. Der Lockdown hier geht bis zum 7. Mai. Und es ist natürlich auch die Frage, was dann passiert, also was dann die Regierung sagt, weil der Fußball wird sich natürlich nicht darüber hinwegsetzen können, was dann die offizielle Linie ist. Und so ein bisschen wird der Zeitplan ja vorgegeben durch die UEFA. Es gilt ja jetzt der 29. August als Endspieldatum für die Champions League. Mal gucken, wie realistisch das ist. Aber daran kann man sich natürlich ein bisschen orientieren. Und ganz interessant ist, dass die UEFA jetzt aber auch ja, gesagt hat, dass es natürlich schon wünschenswert wäre, dass in allen Ländern die Ligen zu Ende gespielt werden, aber in Ausnahmefällen man eben auch genehmigen würde, die Saison abzubrechen. Da war die UEFA bislang relativ strikt und hat sogar mit Ausschluss aus Champions League und Europa League gedroht. Und jetzt sagt sie halt, naja, wenn es nicht anders geht, dann kann man die Saison auch abbrechen. Und da sind jetzt die Niederländer ja die Ersten, die das wohl machen. Belgien hat ja vorher schon angekündigt, das zu planen. Schottland deutet auch viel darauf hin. Und ohne da jetzt zu sehr spekulieren zu wollen, aber das wird natürlich auch noch andere Länder dann betreffen.
Mein Eindruck war so ein bisschen, gut, ihr seid natürlich, was den Verlauf der Pandemie angeht, immer noch ein bisschen hinterher, aber mein Eindruck war eigentlich so, dass die Liga sich sehr, sehr stark auch, was so die öffentliche Diskussion angeht, zurückhält. Also wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit der DFL und den Verantwortlichen irgendwie in der Bundesliga, scheint die Premier League doch da sehr, sehr zurückhaltend zu sein. Ist es einfach so ein bisschen der Situation auch geschuldet oder ja, will man sich da jetzt auch momentan nicht in den Vordergrund spielen, beziehungsweise, ich meine, im Endeffekt geht ja Ähnliches wie für die Bundesliga auch. Die Premier League ist ja auch auf das TV-Geld angewiesen und wenn ich es richtig gelesen habe, ist es ja wohl auch so, dass dann eventuell, wenn jetzt die Saison abgebrochen wird, ein Teil der TV-Gelder eben auch zurückgezahlt werden muss. Also das finanzielle Risiko ist doch eigentlich auch schon relativ hoch, aber eigentlich ist die Forderung der Premier League doch relativ still eigentlich noch, wie es weitergehen soll, oder?
Genau, also in der Premier League treten jetzt, also anders als in Deutschland, wenig Akteure auf, die wirklich sagen, es muss jetzt weitergehen und wir müssen den Leuten die Lebensfreude zurückgeben. Also um das mal überspitzt zu sagen, wie es ja in Deutschland formuliert wird. Das läuft hier alles ein bisschen subtiler ab, weil die Geschichten gibt es natürlich trotzdem von den Plänen, möglicherweise nach China auszuweichen oder in dieses in diesen WM-ähnlichen Modus, dass man die Mannschaften alle einkaserniert und man dann irgendwo in den Midlands und in Wembley und im St. George's Park möglicherweise die Saison zu Ende spielt. Also diese ganzen Szenarien, die dringen ja auch nach außen. Aber das findet ein bisschen subtiler statt und ich glaube, dass das auch also natürlich damit zu tun hat, dass man die Situation einfach ganz schwer einschätzen kann und man auch weiß, dass man noch lange nicht über den Berg ist und es noch viel zu früh ist, da wirklich klare Szenarien zu entwerfen. Und das die Liga, aber auch bei anderen Themen, also vor allem den Streit um den Gehaltsverzicht, als letzter einfach nicht sehr gut aussah.
Ja, Thema Gehaltsverzicht können wir gleich nochmal
Ja,
ansprechen.
genau.
Christian und ich hatten vorhin schon ein bisschen drüber diskutiert, was man eigentlich so beachten muss im Sinne von, ja, wenn man irgendwie den Spielbetrieb wieder aufnehmen sollte in den Ligen. Es ist ja jetzt nicht nur, dass es ziemlich sicher ja eigentlich keine Zuschauer geben wird in den nächsten Monaten, also sowohl in der Saison, die jetzt dann vermeintlich abgeschlossen wird, als auch ziemlich sicher in der neuen Saison. Christian und ich waren da ein bisschen uneins darüber oder so die Art und Weise, ja, wie man quasi Fußball startet, ohne dass sich halt Leute wieder treffen wollen zum Fußball gucken. Also das ist ja dann gerade auch in UK, wo viele Leute eben in den Pub gehen und solche Sachen. Das müsste ja halt alles dann ja sehr stark auch weiterhin reguliert werden. Wie ist das? Also wird das irgendwie mitgedacht oder sagt man dann, okay, gut, dann wird halt gespielt, aber entweder Fernsehen oder halt gar nicht. Zumal man dann ja wahrscheinlich auch überlegen müsste, ob es mehr Spiele im Fernsehen gibt, als eigentlich normal veranschlagt, weil es wird ja nicht jedes Spiel übertragen.
Nee, genau, das muss man natürlich mitdenken. Und also, dass hier demnächst die Pubs aufmachen und die Leute da Fußball gucken, das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber das ist ganz spannend, dass ihr es das ansprecht mit den TV-Übertragungen, weil es ja in England diesen 3 p.m. Blackout gibt. Also, was bedeutet, dass am Samstagnachmittag um zwischen 15 und 17 Uhr, also eigentlich beste Fußballzeit, in England kein Fußball im Fernsehen gezeigt werden darf. Das heißt, sowas wie eine Konferenz gibt es hier gar nicht. Es werden halt die Top-Spiele übertragen, die dann aber eben Samstagmittag oder abends oder dann eben Sonntag in den verschiedenen Anschlusszeiten stattfinden. Und das ist aber tatsächlich in der Diskussion, dass wenn der Fußball zurückkommt, was natürlich erstmal nur mit Geisterspielen passiert, dann wirklich auch dieser Bann gelockert wird und man dann möglicherweise auch mehr Fernsehzeiten hat und mehr Spiele im Fernsehen übertragen kann.
Christian, könnten wir uns mit so einem WM-Modus anfreunden? Also ich hätte da irgendwie gar keine Lust zu. Also
Also,
ich hätte das dann lieber doch irgendwie in einem regulären, irgendwie englische Woche, also so Samstag, Mittwoch, Samstag und dann irgendwie 5 Spiele zu einer Anstoßzeit und 5 zu anderen. Also.
ja, ich glaube, insgesamt wird es so oder so eine Umstellung sein, weil einfach die Masse der Spiele gerechnet halt auf den sehr limitierten Zeitraum dann zu absolvieren sind. Ich glaube, im Endeffekt ist es demjenigen, der es gerne gucken will. Und ich glaube, da gehören wir alle dazu, ob wir da jetzt drüber Berichterstattung machen oder ob wir es einfach als Fans halt schauen. Ist es im Endeffekt dann egal, in welcher Art und Weise es abgehalten wird. Hauptsache, wir können es halt wieder in Anführungsstrichen konsumieren. Und die Frage, die ich dann aber im Endeffekt dann hätte, wäre, ist das realistisch, so eine Art WM-Camp dann wirklich abzuhalten? Kann man das halt irgendwie schaffen? Ist das leichter, als die Teams halt gesondert in ihren Trainingslagern zu halten und dann in einem regulären Geisterspielbetrieb das Ganze abhalten zu lassen? Müsste man tatsächlich mal überdenken, welches die leichtere Variante ist. Im Endeffekt glaube ich, solange man das halt zu Ende spielt, sei es vor dem finanziellen Hintergrund oder dem Hintergrund des ja, Anbietens für die Fußballfans, ist es, glaube ich, der FA völlig egal, ob das in dem oder in dem Modus stattfindet und wie das Kind nachher heißt. Also entscheidend ist nachher, kriegen wir das Ganze zu Ende gespielt oder halt nicht. Und ich glaube, das ist der primäre Gedanke. Und die Umsetzung ist dann, glaube ich, zwar auch von sehr hoher Bedeutung, aber natürlich erstmal anschließend, in dem Moment, wo ich die Frage beantwortet habe, kann ich es überhaupt zu Ende spielen? Sind die medizinischen Voraussetzungen, die gesetzlichen Voraussetzungen im Sinne von Freigabe durch die Regierung überhaupt gegeben?
Ich habe das mit diesem WM-Modus nie verstanden oder auch mit dem Vorschlag, möglichst alle Teams auf einen Fleck zu packen, weil das ja eigentlich eine Verdopplung oder Verdreifachung der sozialen Kontakte ist. Also möglichst viele Leute auf einem Fleck halte ich dann immer für eher schwachsinnig, aber Gleichzeitig ist es natürlich so, der Kontakt ist halt immer da, wenn die Mannschaften dann gegeneinander spielen, ob die nun alle an einem Fleck sind oder quer übers Land verteilt. Also ich glaube, so oder so ist es nicht die ideale Lösung. Ist denn irgendwas anderes noch in der Diskussion, Henrik, für den weiteren oder für Optionen, die Saison in irgendeiner Form zu beenden? Oder ist es so ein regulärer Betrieb, wie sprich, was weiß ich, Arsenal gegen Tottenham? Emirates haben wir ja schon gespielt, aber was weiß ich, keine Ahnung. Chelsea gegen Arsenal zum Beispiel, ganz normal Samstagmittag ohne Zuschauer in London wird wahrscheinlich nicht stattfinden können, oder?
Das wird auf absehbare Zeit erstmal nicht stattfinden können. Und das, ich finde das auch, das ist die, das habt ihr auch schon angesprochen, die entscheidende Frage, dass wie viele Leute braucht man eigentlich, um so ein Fußballspiel auszutragen, also auch wenn es nur ein Geisterspiel ist. Und da habe ich die Tage eine Rechnung gesehen, wo ich hoffe, ich sage jetzt keine falsche Zahl, aber da ging es irgendwie so in die 250 Leute pro Spiel. Also das wären dann die Spieler, die Ersatzspieler natürlich. Trainer, Trainerteam, Ärzte und so weiter und natürlich auch die Leute, die benötigt werden, damit das Stadion funktioniert, so auch wenn halt niemand, auch wenn halt keine Zuschauer da sind. Und da kommt man halt dann schon schnell auf eine hohe Zahl von Leuten und wie man es hinbekommt, dass die alle isoliert sind und sich niemand neu infiziert, das kann ich mir aber absolut nicht vorstellen. Von daher sind diese ganzen Vorschläge, die man jetzt halt hat, das natürlich versucht die Premier League wie alle anderen Ligen auch zu überlegen, wie geht es weiter, aber ich halte das halt erstmal nicht für sehr realistisch, weil einfach das Risiko zu hoch ist.
Dann lasst uns doch mal über das Thema Gehaltskürzung oder generell finanzielle Folgen sprechen. Oder war ja auch eigentlich das beherrschende Thema in den letzten Tagen, fand ich alles sehr hochinteressant, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, auch in Deutschland, wo dann ich so auch den Eindruck hatte von vielen durchaus auch renommierten Sportjournalisten, die dann dem Fußball irgendwie, also was Bundesliga angeht, so eine, ja, ich will es mal leicht sagen, leicht überhebliche Rolle zugesprochen hat, also ja, man steht irgendwie über der Gesellschaft und nimmt sich insgesamt zu wichtig als Fußball. Da hatte ich ganz lange den Eindruck, okay, die Premier League hält sich eigentlich sehr, sehr zurück und ja, reagiert eigentlich ganz angemessen auf die Krise und so wurde es ja eigentlich auch vielfach wahrgenommen. Dann kamen halt aber eben etliche Mannschaften, die gesagt haben, ja gut, also wenn es schon so einen staatlichen Hilfsschirm gibt für die Beschäftigten, dann benutzen wir das auch. Ist das, Henrik, ist das irgendwie erklärbar, warum die das gemacht haben? Also klar kann man natürlich schon sagen, aus finanziellen Gründen, aber ja, eigentlich haben sie es doch im Endeffekt erstmal nicht nötig. Also warum sind da, und es sind ja auch nur einige Mannschaften gewesen, warum sind dann zum Beispiel Liverpool, Tottenham vorgeprescht und haben gesagt, okay, gut, wir beantragen auch solche Hilfen. Kann man das irgendwie erklären?
Also erstmal noch ganz kurz zurück, weil du sagtest, die Bundesliga nimmt sich vielleicht ein bisschen wichtig und in England ist das nicht ganz so. Also wenn wir mal zurückdenken, wie es eigentlich dazu kam, dass hier der Spielbetrieb abgebrochen wurde, dazu bedurfte es ja auch erst die Erkrankung von Mikel Arteta. Also bis dahin war die Premier League auch noch wild entschlossen, an diesem Wochenende zu spielen. Und bis dann halt Tatsachen geschaffen werden mussten und man da zu diesem Abbruch gezwungen werden musste. Ja, wie kam es dazu, dass die Vereine sich dann um diese Hilfszahlung bewerben? Ich glaube, man hatte einfach das Gefühl, ja, es ist möglich. Das gilt auch für uns. Es gibt ja, dieses Programm sagt ja nicht, Fußballvereine dürfen sich darauf nicht bewerben oder dürfen das nicht in Anspruch nehmen. Man hat es halt versucht und hat aber dann natürlich ganz massiv, also natürlich am stärksten im Fall von Liverpool, würde ich sagen, aber auch die anderen Vereine, Tottenham, Newcastle, Bournemouth und Norwich, ich habe jetzt keinen vergessen, haben natürlich ganz massiv die öffentliche Kritik daran zu spüren bekommen, weil das natürlich schon ein bisschen seltsam wirkt, dass man in dieser Branche, wo hinter den Vereinen ja zum Teil auch milliardenschwere Besitzer stehen und die im Fall von Liverpool 42 Millionen Pfund Gewinn machen, dass man dann auf einen Fonds zurückgreift, der eigentlich dazu gedacht ist, kleineren und mittelgroßen Unternehmen zu helfen und dort Arbeitsplätze zu retten.
Ja, also was mir so ein bisschen mit der Diskussion vielleicht ja, verloren gegangen ist, nicht, aber man muss halt, glaube ich, auch nochmal ganz, oder glaube ich, unterscheiden, Mannschaften wie halt wie Norwich oder von Burnley habe ich Ähnliches gelesen, die haben wohl schon finanzielle Schwierigkeiten, gerade eben noch, weil die halt natürlich nicht A, solche großen Stadien haben, dementsprechend halt auch weniger Einnahmen aus Ticketverkäufen, auch jetzt nicht die finanzstärksten Besitzer im Hintergrund, im Fall von Norwich halt auch jetzt nicht permanent Premier League gespielt in den letzten Jahren. Also da hatte ich jetzt zumindest, oder konnte man es zumindest schon ein bisschen nachvollziehen, weil es natürlich auch in der Premier League eine ja, relativ große Spannbreite nochmal gibt, was die finanzielle Power der Mannschaften auch angeht. Oder wie siehst du das, Henrik?
Ja, klar, absolut. Da muss man schon zwischen den Vereinen dann nochmal differenzieren. Und gerade Norwich ist da sicher ein Verein, den man, wo man noch ein bisschen einfacher sagt, ja, okay, das kann man dann nachvollziehen. Aber selbst bei Bournemouth, die haben ja auch die Entscheidung zurückgenommen und auch gesagt, ja, dass wir haben auch nach Gesprächen mit Fans halt irgendwie festgestellt, dass es vielleicht doch nicht nötig ist und dass ich finde, wenn man eine Entscheidung zuerst wirtschaftlich erklärt und erst sagt, es ist halt notwendig und es dann aber rückgängig macht, dann war es wohl doch nicht so notwendig und dass dann aber natürlich Vereine wie Liverpool oder Tottenham, die im letzten Jahr noch im Champions League-Finale standen, dass es da natürlich die Kritik besonders laut ist, ist natürlich dann aber auch nachvollziehbar.
Auf alle Fälle, wie ist denn die, also kann man das in irgendeiner Form abschätzen? Gibt es Analysen, was jetzt die finanziellen Folgen dieser Pandemie für die Premier League sind? Also kann man das in irgendeiner Form schon abschätzen oder ist es dafür auch einfach noch schlicht zu früh, weil man nicht weiß, wann es wieder losgeht? Also zumindest, was ich gelesen habe, weiß man ungefähr, was an Einnahmen verloren geht aus den TV-Geldern, falls die Saison im Worst Case ja wohl doch abgebrochen werden sollte. Wie hart würde die Liga das treffen oder generell, wenn man jetzt halt auch ja etliche Partien ohne Zuschauer spielt, da würden ja auch relativ viele Einnahmen nochmal verloren gehen. Ist das was die Premier League oder die Teams verkraften können oder wird da schon ein bisschen mit Sorge drauf geblickt?
Genau, also zu den Zahlen, diese Zahl, die ja immer rumgeht, sind diese 750 Millionen Pfund, die die Vereine möglicherweise zurückzahlen müssten an TV-Geldern. Beziehungsweise es gibt auch die Zahl 1,2 Milliarden, das ist dann, glaube ich, inklusive Versicherungen und so weiter, die Saisonabbruch kosten würde. Und natürlich wird aus dieser Branche, da würde dadurch sehr viel Geld abfließen. Was natürlich dazu führen würde, dass das einige Vereine spüren, natürlich eher die am unteren Ende der Nahrungskette stehen. Und Burnley habt ihr ja schon angesprochen, also das wäre sicher so ein Verein. Norwich könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass es die trifft. Ich glaube nicht, dass in der Premier League Vereine an dieser Krise kaputt gehen und im Endeffekt wird dieses typische, die typische Rangordnung auch erhalten bleiben, weil was im Markt ist, wird künftig auch ausgegeben werden, möglicherweise dann nur in kleinen Umfängen, aber die Relationen bleiben ja gleich. Aber klar, das Geld, was dann eben verloren geht, das werden die Vereine schon spüren und ich finde es seltsam, wenn im Moment von Transfers gesprochen wird oder über Transfers spekuliert wird im dreistelligen Millionenbereich. Ich glaube, für solche Spekulationen ist im Moment einfach nicht die Zeit, weil dazu weiß man wirklich noch zu wenig darüber, die wirtschaftliche Lage der Vereine nach dieser Krise ist.
Christian, wir haben ja gar keine finanziellen Sorgen, weil die Cronkies wie seit Jahren schon richtig Geld reinbuttern in unseren Verein.
Ja, genau. Da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen, ja.
Dafür sind wir die Ersten, Christian, die ein, ja, ein freiwilliger Gehaltsverzicht, finde ich, ist eine sehr schöne, ein sehr schöner, sehr schöner. Sehr schöne Phrase. Phrase ist ja nicht eine sehr schöne Bezeichnung. Ja, was haben wir da vereinbart? Bring doch mal ganz kurz die Arsenal-Perspektive mit rein und da können wir vielleicht mal drüber sprechen. Ist das ein Modell, da kann Henrik vielleicht dann gleich zu was sagen, ist das ein Modell noch auch für andere Premier League-Clubs? Aber was ist die Lage sozusagen bei uns jetzt im Verein, Christian?
Ja, kurz gefasst, im Endeffekt freiwilliger Gehaltsverzicht bedeutet im Fall des Arsenal-Modells, dass nach ja wohl erheblichen Wochen der Verhandlungen und entsprechender Ansprache vom Trainer und auch wohl Kapitän Hector Bellerin, man sich durchgerungen hat, spielerseits bis auf angeblich 2 bis 3 Spieler, ein Verzicht von, wenn ich es jetzt richtig erinnere, 12,5% Jahresgehalt zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung soll jetzt wohl in den nächsten Tagen vollstatten gehen. Jeder kann das halt, wie gesagt, freiwillig tun. Der Clou bei der ganzen Geschichte soll halt sein, dass man es halt so ein bisschen, in ein leistungsbezogenes Verhältnis stellt, dass man sagt, wenn wir internationale Ligen erreichen, also Europa League, Champions League mit entsprechenden Qualifikationen, dass dann im Laufe der kommenden Spielzeiten dann entsprechende Rückerstattung an die Spieler in Höhe des vorgenommenen Gehaltsverzichtes erfolgen soll. Interessant bei der ganzen Geschichte war, dass diese Verhandlungen sich insbesondere deshalb so lange auch hingezogen haben, weil es, wenn man es richtig hört, aus Mannschaftskreisen wohl dort wichtig war, dass das Geld, auf das man da dort spielerseits oder trainerseits verzichtet, halt eben gezielt dort hinkommt, wo man es möchte, sprich bei den anderen Mitarbeitern des Vereins, die entsprechend dort geringere Gehaltsstufen haben oder die vielleicht halt betroffen sind von entsprechenden Gehaltskürzungen und eben nicht quasi im direkten Fluss an entsprechende Eigner durchgereicht wird. Und auf das scheint man sich wohl geeinigt zu haben. Man hat es jetzt halt unter diesem großen Deckmantel Arsenal Family irgendwie verpackt. Muss man halt gucken, wenn da vielleicht auch weitere Details noch durchsickern. Arsenal jetzt als der erste Verein in der Premier League in diesem Umfang. Was so ein bisschen in Anführungsstrichen traurig ist an der Meldung, ist halt, dass man sich jetzt natürlich auch primär noch darauf fixiert, wer sind denn die 2 bis 3, die es halt noch nicht unterschrieben haben mit dem angeblich großen Namen Mesut Özil.
Henrik, wie ist das bei euch wahrgenommen worden, dieser Gehaltsverzicht bei Arsenal jetzt als erste Mannschaft in der Premier League, dieses Modell versucht zu implementieren, dass das alle machen? Ist das ein Beispiel, das irgendwie Schule machen wird bei anderen Mannschaften? Weißt du da von anderen Clubs, dass das auch diskutiert wird?
Es wird in anderen Vereinen auch diskutiert, also entweder ein Verzicht oder natürlich eine Stundung des Gehalts. Also Sheffield United hat jetzt auch gesagt, dass sie das anstreben. Und dieses Thema, das haben wir ja auch schon gesagt, Gehaltsverzicht ist natürlich seit Wochen schon, kocht das hier sehr heiß und wurde zum Teil ja auch sehr, sehr populistisch geführt, als dann Matt Hancock, der Gesundheitsminister, dann die Spieler dazu aufrief, ihren Teil beizutragen, wie es dann hieß. Und von daher, glaube ich, wird das schon positiv gesehen, dass Arsenal sich jetzt darauf geeinigt hat, aber natürlich auch immer so ein bisschen mit der Einschränkung versehen, dass eben bei diesem Gehaltsverzicht nicht so richtig klar ist, wem es eigentlich hilft. Also hilft es dem Verein, der wirklich in finanziellen Schwierigkeiten ist, oder hilft es im Endeffekt nur den Besitzern, halt eben Geld zu sparen? Und das ist das Problem bei dieser ganzen Debatte. Und deswegen haben die, sagt die PFA, also die Spielergewerkschaft, ja auch pauschal, also dass sie einen pauschalen Gehaltsverzicht ablehnt. Da wurde relativ hart gerungen in den letzten Wochen. Und deswegen haben die Spieler ja jetzt auch zuletzt erstmal gesagt, dass sie diesen Fonds gründen, dieses Players Together, und dann erstmal versuchen, darüber ihren Teil beizutragen.
Naja gut, der Stan Kroenke muss ja, glaube ich, auch noch ein Stadion zu Ende bauen in L.A. für 6 Milliarden oder so, glaube ich, in der Richtung. Also sagen wir mal so, jedes Geld, das der sparen kann. Christian, wie ist die Situation denn An wen das Geld bei uns eigentlich geht, ist da irgendwas bekannt drüber? Also ist es ein Geld, das jetzt quasi eingespart wird? Ich weiß, zumindest aus den Berichten, dass es ja einer der wesentlichen Punkte war und auch die, nenne ich es mal, ein wenig Zurückhaltung von Özil, was diesen Verzicht angeht. So ein bisschen die Diskussion darüber ist, dass die Spieler auch, ich will nicht sagen Einfluss nehmen wollen, aber zumindest wissen wollen, was eben mit dem eingesparten Geld passiert.
Genau, das ist der Punkt. Also daran scheiden sich halt die Geister in dieser ganzen Situation. Was ich auch verstehen kann, wenn ich das Argument im Endeffekt an die Spieler herantrage, dass man sich insofern anschließen soll, seinen Teil beitragen soll, dem Verein finanziell zu helfen oder auch entsprechend den Mitarbeitern des Vereins finanziell zu helfen, kann ich das durchaus verstehen, dass das halt ein Argument ist, was ich als Spieler sicherlich in dem Fall halt auch wissen wollen würde. Ich glaube, es geht den meisten da nicht darum, dass sie jetzt einiges an Geld weniger im Monat bekommen. Man könnte jetzt flachs sagen, die meisten merken es wahrscheinlich sowieso nicht. Aber ich glaube, die meisten sind auch sozial eingestellt, sodass sie halt sagen, wir würden gerne auch unseren Beitrag leisten. Also da habe ich auch keinen Zweifel dran. Aber dann ist es halt wichtig, dass man halt schaut, geht es in die richtigen Stellen? Und so wie ich es also verstanden habe, es gibt ja jetzt keine ausführliche Auflistung von Seiten Arsenals, das beschränkt sich ja relativ stark auf diese, naja, etwas kurz gehaltene, in Floskeln gefasste Presseerklärung und das, was wir beispielsweise von David Ornstein im Athletic lesen konnten oder ähnliches, beschränkt sich halt im Endeffekt darauf, dass man gesagt hat, die große Arsenal-Family, womit man halt meint, entsprechende Mitarbeiter, die halt drumherum dafür sorgen, dass dieser Verein halt funktioniert. Und ich glaube, auch dort gibt es, wie wir vorhin auch schon kurz thematisiert hatten, eine Menge Leute, die halt diesen Verein am Laufen halten. Also man kann ja einen professionellen Fußballverein nicht nur an den Spielern und dem Trainerstab bemessen, sondern damit das Ganze funktioniert und läuft, gehört natürlich auch einiges anderes dazu. Und das läuft auch in Zeiten, wo halt keine Spiele sind. Und die Leute, die vielleicht im Spielbetrieb eingesetzt sind, die halt momentan halt nicht aktiv eingesetzt werden können, müssen natürlich auch irgendwie in Anführungsstrichen versorgt werden. Da hat Arsenal das in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ganz gut gemacht, indem sie halt viel dort weiter investiert haben, auch in die Community investiert haben, wie sie es vorher auch schon getan haben und Material zur Verfügung gestellt haben und ähnliches, wie auch andere Premier League-Vereine das gemacht haben. Nur das ist natürlich jetzt ein weiterer neuer Schritt, wo ich auch glaube, dass der genau auch das Geld dorthin kanalisiert, wo es die Spieler wollen, weil ich nicht glaube, dass sich sonst ja das Gros nicht nur des Trainerstabs, der halt auch massiv und primär halt daran beteiligt war, dieses durchzusetzen, sondern auch eben der Spieler sich dazu durchgerungen hätten und das halt auch mittragen würden.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, finde ich, fast interessanter und spannender, wie sich die wirtschaftliche und finanzielle Situation der großen europäischen Ligen und damit auch der Vereine so in den, ja, ich würde mal sagen, nächsten 12 bis 18 Monaten entwickelt. Klar, also ich würd mich auch freuen, wenn wieder Fußball gespielt wird, aber ich bin, glaube ich, sehr schnell dabei, dass ich Geisterspielen nichts abgewinnen kann. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie in irgendeiner Form bei mir die Lust auf Fußball wieder steigen wird, sobald das erste Geisterspiel angepfiffen wurde, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen diese wirtschaftliche und finanzielle Thematik finde ich eigentlich noch fast spannender. Und deswegen, ich meine, Hendrik, du hast das vorhin schon mal kurz angesprochen, so diese Diskussion um Transfers finde ich auch entzückend momentan. Ja, keine Ahnung, wie händeringend irgendwie versucht wird, ja, Meldungen zu, ich möchte es mal sagen, zu konstruieren fast schon, wo dann steht, ja, Lacazette ist kurz davor, zu Atletico zu wechseln, Arteta hat keinen Bedarf mehr für ihn. Wenn es so einfach wäre, ich meine, keine Ahnung, also die Frage ist, ob sich, wie gesagt, eine Top-Mannschaft in den nächsten 12 bis 18 Monaten in irgendeiner Form ja, noch solche Transfers leisten kann, weil wenn es gut läuft, kriegen sie halt TV-Einnahmen erstmal, aber das war es dann halt auch. Und zum einen kann man es halt eben nicht planen und deswegen ist, ja, finde ich fast den interessanteren Aspekt. Thema Geisterspiele weiß ich nur ganz kurz, von Christian weiß ich, dass er, glaube ich, jedes Spiel dann auch guckt erstmal. Wie sieht's bei dir aus, Hendrik? wärst du dafür, sowas wie, ich meine, die alternative Saison abzubrechen ist, glaube ich, die allerschlechteste, aber könntest du diesen Geisterspielen da irgendwas abgewinnen, außer dass du natürlich drüber schreiben kannst?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich finde in der aktuellen Situation, so unsicher und unklar sie auch ist, müsste der gesunde Menschenverstand eigentlich sagen, der Fußball wartet jetzt einfach mal, bis sich die Krise beruhigt hat und bis das Leben wieder einigermaßen in die Normalität zurückgekehrt ist, und dann kann man darüber diskutieren. So, natürlich funktioniert es so nicht, weil die Liga auch sehen muss, wie es weitergeht. Von daher werden Geisterspiele einfach die pragmatische Lösung sein. So, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man sieht das ja im Moment daran, dass die ganzen Sender in Deutschland wie in England ja auch ganz viel alte Fußballspiele zeigen und über alte Fußballspiele diskutieren. Das zeigt schon, dass die Leute Interesse haben und irgendwie Fußballspiele sehen wollen. Und ich glaube, wenn dann Geisterspiele die Lösung sind, dann würden die Leute das auch gucken, klar.
Ja.
Also nur, um das kurz klarzustellen, also abgewinnen kann ich denen auch nichts. Also Spaß macht das nicht, ne? Also, aber was soll man machen?
Ja, klar, natürlich. Ich, wie gesagt, also ich kenne jetzt auch noch keine Geisterspiele in dem Sinne, dass das dann irgendwie an mehreren Spieltagen hintereinander ist. Ich hoffe sehr, dass wir da total gut mit umgehen können und einfach die restlichen 10 Spiele einfach alle gewinnen.
Ich frage mich auch, und fänd das spannend mal zu hören, was das eigentlich für einen Spieler bedeutet, in einem Geisterspiel zu spielen und nicht nur in einem, weil das kommt ja immer mal wieder vor, dass eine Mannschaft ein Geisterspiel hat, aus welchen Gründen auch immer, oder beziehungsweise es ist schon vorgekommen, aber dass man wirklich wochenlang ohne Publikum spielt, stelle ich mir auch für Spieler extrem psychisch als eine extreme Herausforderung vor, weil es da komplett andere Bedingungen sind und es das Spiel ja auch verändert.
Ja, ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, welcher Schiedsrichter das war, aber nach dem Bundesligaspiel von Gladbach gegen Köln ist, glaube ich, ist der Schiedsrichter damals gefragt worden, und der meinte halt auch so, ey, das kann er nicht, das ist völlig anders, so ein Geisterspiel halt auch zu pfeifen. Also ich glaube, das ist für alle Beteiligten eine Riesenherausforderung. Deswegen, vielleicht ist es dann in gewisser Weise ja auch der Reiz, dass es für alle was Neues ist, dass es vielleicht auch so ein bisschen die, ja, ich will mal sagen, die Karten ein bisschen durchmischt in irgendeiner Form, weil sowas wie, ohne jetzt Liverpool zu nahe treten zu wollen, aber sowas wie die Festung Anfield Road, Heimpublikum gibt es dann halt die nächsten 6 bis 8 Monate erstmal nicht. Also vielleicht mischt das die Karten ja
Ja.
auch neu durch.
Naja, wobei die natürlich auch nur noch 2 Siege brauchen.
Ja, klar, also ich denke, also.
Nee, also na natürlich mischt das die Karten neu durch, ist halt die Frage, inwiefern das sportlich fair ist
Genau,
und
ja.
nicht möglicherweise wettkampfsverzerrend. Aber das sind, glaube ich, auch Fragen, die im Moment an zweiter Stelle stehen, weil erstmal ist tatsächlich die große Frage, wann und wie geht's weiter?
Genau, ich habe eine Sache noch, die ich ganz kurz besprechen wollte, mit, wenn Hendrik noch da ist. Ich habe am Wochenende deine Kolumne gelesen bezüglich Einfluss der Fans. Fand ich ganz interessant, so die Sichtweise zu sagen, okay, gut, das Beispiel mit den Protesten gegen die Beantragung von staatlichen Hilfen ist so ein Beispiel dafür, dass ja, die Fans sich irgendwie wieder ein bisschen mehr Gehör verschaffen. Auch das ist natürlich ein Aspekt, der, glaube ich, in den nächsten Monaten sehr, sehr stark betrachtet werden muss, weil es ist ja ziemlich sicher, dass Fußball eine gewisse längere Zeit ohne die Fans auskommt. Du sagst, der Einfluss der Fans könnte sozusagen dann auch durchaus größer werden. Könnte ich mir im Endeffekt, glaube ich, sogar auch vorstellen, weil man irgendwie merkt, es fehlt halt was. Die Frage wäre dann, perspektivisch gesehen, wo könnten die Fans in der Premier League noch Einfluss nehmen? Also, oder anders formuliert, inwieweit wir können sozusagen die Vereine, quasi die Fans in den nächsten Monaten in irgendeiner Form ja einbinden, würde ich mal so formulieren. Also was kann da passieren, sozusagen, um die Interaktion, das Verhältnis Fans-Vereine eigentlich aufrechtzuerhalten in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr vielleicht?
Ja, ist eine gute Frage, weil das Verhältnis Fans, Verein ja auch von Verein zu Verein unterschiedlich ist. Also bei Liverpool zum Beispiel gibt es ja einen recht regen Austausch, bei anderen Vereinen findet der gar nicht statt oder nur in dem Mindestmaß, wie es von der Liga gefordert ist. Von daher muss man jetzt, also gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass künftig die Fans in der Premier League das Sagen haben, natürlich nicht, aber ich fand es schon interessant zu sehen, dass jetzt alle drei Vereine, die halt eben den U-Turn gemacht haben bei diesen Staatshilfen, nämlich Liverpool, Tottenham und Bournemouth, sich halt eben auch darauf berufen haben, dass sie schon die öffentlichen Reaktionen und auch den Austausch mit den Fans wahrgenommen haben und dass ein Grund dafür war, eben die Entscheidung rückgängig zu machen. Und ich fände es schon wünschenswert, wenn die Fans insgesamt erkennen, dass sie halt doch, wenn man Druck macht, wenn man sich entsprechend vernetzt, wenn man entsprechend im Austausch mit dem Verein auch ist, da auch Einfluss haben kann. Und das würde ich mir mehr wünschen. Das kann natürlich passieren. Also das klassische Beispiel ist natürlich Ticketpreise. Hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass da immer wieder Interventionen von Fans auch Auswirkungen hatten. Also was zum Beispiel die Preise für Auswärtskarten angeht. Na gut, wenn es jetzt erstmal nur Geisterspiele gibt, fallen natürlich Ticketpreise weg. Und dass man, also wie in Deutschland, eine Ultraszene hat, die sagt, wir wollen keine Geisterspiele, das wird natürlich in England nicht stattfinden.
Ja, also wird hochinteressant aus meiner Sicht. Ich weiß, ja, wahrscheinlich können wir sogar vorstellen, der finanzielle Druck der Vereine wird zu groß sein, als dass man da irgendwie groß, ja, in gewisser Weise vielleicht auch den Fans entgegenkommen kann. Aber das ist Zukunftsmusik. Können wir an anderer Stelle zu gegebener Zeit sicherlich nochmal besprechen. Dann, ja, danke erstmal, Hendrik, für deine Zeit und Expertise. Normalerweise fragen wir ja immer, was steht an am Wochenende? Das sind sehr traurige Fragen und auch meist momentan
Abwasch.
sehr traurige Antworten. Das fehlt mir übrigens am meisten, weil wir eingangs irgendwie drüber gesprochen haben. Mir fehlt so ein bisschen dieses Strukturvorgebende von Sportereignissen an Wochenenden
Ja.
und auch unter der Woche. Also man kann danach immer so ein bisschen ausrichten, okay, klar, Sonntag 17 Uhr ist das Spiel, das will ich unbedingt sehen. Oder wir spielen, was weiß ich, samstags 13:30 Uhr. Dann weiß man ungefähr, okay, gut, so muss der Vormittag dann aussehen, dass man quasi mit den Pflichten fertig ist, dass man um 13:30 Uhr dann gucken kann. Das werden wir mal sehen, ob das in gewisser Weise in den nächsten Wochen irgendwann vielleicht wieder näher rückt. Dann, ja, bleib erstmal gesund und viel Spaß im
Ja.
Lockdown ist übertrieben, aber zumindest ja, ein bestmögliches Nutzen der nicht ganz einfachen Zeit. Und ja, bis dahin
Ja,
auf alle Fälle.
vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Natürlich euch auch alles gut und auch allen Hörern und Hörerinnen. Ja, stay safe.
Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss.
Mach's gut.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Gut, ja, Christian, bringen wir dann Episode 134 zu einem Ende, würde ich sagen. Ja, sehr interessante Einblicke und ich glaube, wir konnten so ein paar ja, Dinge skizzieren oder zumindest schon mal andiskutieren, die in den nächsten Wochen und Monaten ja, irgendwie auch den Diskurs unter den Fans, glaube ich, bestimmen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt nicht drüber sprechen, wen brauchen wir denn noch für hinten links oder so, oder wie viel Geld kann irgendwie Lacazette bringen, halte ich für unwahrscheinlich. Aber ich habe auch den Eindruck, es wird relativ wenig eigentlich über Transfers momentan gesprochen, weil es doch irgendwie keiner so richtig ernst nehmen kann.
Nee, das sind meistens, glaube ich, wahrscheinlich diese klassischen Clickbait-Geschichten, um mal halt noch ein bisschen wieder was zu generieren für die eigenen ja, Seiten der einzelnen Zeitschriftenportale. Es ist völlig richtig. Wir haben momentan einen ganz anderen Diskussionsfokus, merkt es halt auch im Endeffekt allen Ausgaben, die wir seit einem oder anderthalb Monaten machen. Dreht sich halt alles in gefühlter Weise immer um das gleiche Thema. Logischerweise ist es auch in anderen sozialen Bereichen nicht anders. Wir müssen halt einfach mal gucken, dass wir den aktuellen Stand weiter beobachten, weiter kommentieren und dann natürlich auch, wie heute mit unserem Gast Henrik, einfach mal schauen, wo können wir da vielleicht noch ein bisschen so einen Insider-Input mal vielleicht auch von einer anderen Perspektive sehen, weil wir betrachten es halt immer aus der Perspektive, wie wir es hier in Deutschland vor Ort haben, mit den Gegebenheiten, die hier vor Ort sind. Aber es macht halt vielleicht mal auch Sinn, das Ganze von dort aus zu betrachten, mit dem direkten Blick da halt da drauf. Das macht halt sicherlich auch nochmal einen großen Unterschied. Und von daher glaube ich heute eine ganz gute Gelegenheit, sich das einfach mal anzuhören und dann vielleicht auch mal zu überlegen, in welche Richtung kann dann die Diskussionslage auch in den nächsten Wochen halt gehen.
Ja, und diese Woche bleibt ja auch interessant. Donnerstag trifft sich zumindest in Deutschland die DFL zu ihrer Sitzung. Und ich habe eben gerade noch, bevor wir gestartet haben mit der Aufnahme, gesehen, dass es irgendwie ein Papier gibt, wie diese Geisterspiele organisiert werden sollen. Das ist wohl veröffentlicht worden, beziehungsweise beim Spiegel irgendwie zugespielt worden, beziehungsweise der hat da daraus zitiert. Von daher, das dürfte auch sehr, sehr spannend werden, wie so die Abwägung gesellschaftlicher Nutzen des Fußballs versus gesundheitliche Verantwortung. Also das wird die Debatte in den nächsten Wochen beherrschen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir eher Bundesliga wiedersehen als Premier League. Da hatte, glaube ich, Henrik zu Recht gesagt, dass es in UK einfach aufgrund der etwas anderen aufgrund der anderen Verläufe, was die Pandemie angeht, einfach noch ein bisschen länger dauert. Deswegen müssen wir mal gucken, wann Arsenal wieder gegen den beitritt. Mal sehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Mai in irgendeiner Form noch passieren wird, weil man ja in gewisser Weise, glaube ich, auch so gute 2 Wochen irgendwie benötigt, um dann die Mannschaften wieder so ein bisschen matchfit zu machen. Das kommt ja auch noch hinzu. Momentan trainieren die ja alle gar nicht zusammen. Also das wird alles sehr, sehr spannend. Es wird genug Themen zu diskutieren geben, auch in den nächsten Wochen. Machen wir natürlich hier an dieser Stelle und auch im Blog, bei Twitter und bei Facebook über den bekannten Kanälen sozusagen. Bei Fragen, Lob, Kritik, Anregungen etc. könnt ihr uns dann natürlich gerne kontaktieren. germangunners@googlemail.com ist die E-Mail-Adresse für schriftliches, längeres Feedback etc. pp. Ja. Dann, geht's weiter. Sagen wir mal, Lockdown ist es ja in dem Sinne eh nie gewesen. Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen trifft es ja eher besser. Mal sehen. Also ich bin gespannt, wie die Lockerungen der letzten Tage sich niederschlagen im Verlauf der Fallzahlen. Von daher, ich befürchte nichts Gutes, aber lass mich gerne eines Besseren belehren, wenn es nicht so eintritt. Wir werden sehen. Erstmal Mund- und Nasenschutz tragen. Das kann nicht so schwer sein. Also von daher.
Genau, wir sind am Montag in Münster dazu in Teilen des Alltags sehr verpflichtet.
Die einzigen, die wirklich sich da in gewisser Weise ein bisschen drüber beschweren können, bin zum Beispiel ich als Brillenträger, weil mit Brillen ist es in der Tat nicht ganz so angenehm. Also gerade wenn man halt morgens draußen ist, also so relativ früh einkaufen geht zum Beispiel am Wochenende und wenn es dann halt noch kalt ist, dann beschlägt die Brille halt schon. Aber mein Gott, dann beschlägt sie halt, dann geht es halt wieder weg. Von daher, wenn man dann in gewisser Weise ein bisschen schützen kann, sollte das kein Problem sein. Aber so mein rudimentäres Zählen im Supermarkt ist vielleicht ein Anteil von 20%, die sowas tragen. Von daher.
Ja, man wird sehen, wie sich.
Wenn es alle tragen, dann geht auch sozusagen das unangenehme Gefühl verloren.
Zumindest was so den visuellen Part angeht. Ja, das stimmt wohl. Wir gucken, wie sich auch das weiterentwickelt. Und vielleicht ist ja das auch irgendwie etwas, was in den Spielbetrieb und in die in die Betreuerbereich, Trainerbereich bei möglichen Geisterspielen integriert wird.
Pierre-Emerick Aubameyang, der Mann mit der Maske.
Genau, also es gibt viele Sachen, die, glaube ich, da alle noch auf uns warten und zur Diskussion bereitstehen. Also wir werden sicherlich den Themen nicht verlustig werden in diesem Format. Also seid auch dabei, wenn es dann wieder heißt, eine neue Folge aus dem Corona-Haus. Und dann gucken wir mal, wo wir dann stehen und wo dann auch die unterschiedlichen Ligen stehen, vielleicht mit schon einem Start der Bundesliga. Wir werden es für euch beobachten und zu gegebenen Zeitpunkt dann natürlich auch hier ausführlich besprechen.
So ist es in diesem Sinne. Weiterhin Gesundheit, Zuversicht etc. pp. Und bis demnächst, wenn es wieder was zu besprechen gibt an dieser Stelle. Tschüss.
Macht's gut. Ciao.